nochmal ein ganz tolles Zeitzeichen. Ich weiß, wer Radio hört, Podcast hört, das kann man jetzt auch noch natürlich nochmal hören, eine Viertelstunde über den Muttertag, wie er entstanden ist. Und das fand ich nochmal irre spannend, wo der herkommt, im 19. Jahrhundert in den USA entstanden. Und zwar aus richtig guten Gründen. Also da gab es vor allem eine Vorkämpferin, Anna Jarvis hieß die. Und die hat jahrzehntelang dafür gekämpft, dass es einen Tag geben sollte für die Frauen, für die Frauenbewegung auch, dass die mehr Rechte bekommen sollen, Wahlrecht und so weiter. Aber eben auch gerade für die Mütter. Und auch vor dem Hintergrund gedacht, ein Tag für die Frauen und für die Mütter, der dem Leid der Mütter gewidmet sein soll, die ihre Kinder in den Krieg schicken müssen. USA, 19. Jahrhundert, Bürgerkrieg. Auch da haben hunderttausende Mütter über den Tod ihrer Söhne weinen müssen. Und also ein Tag für die Frauenbewegung und für den Frieden. Das hat sie sich gedacht, diese Anna Jarvis, mit vielen, vielen hundert anderen Frauen hat sie dafür gekämpft. Und 1914 war es soweit, sie hat unendlich viele Briefe geschrieben. Also es hilft, Briefe zu schreiben an Menschen, von denen sie dachte, die haben Einfluss, Politiker. Und 1914 wurde dieser Tag endlich eingeführt in den USA. Der erste offizielle Mother's Day. Und ein paar Monate später ging der Erste Weltkrieg los. Und 1917 traten die USA in diesen Krieg ein. Und wieder mussten die Mütter ihre Kinder, ihre Söhne in den Krieg schicken. Und der Krieg war wieder da. Und nach wenigen Jahren war schon auch soweit, dann haben die Floristenverbände in den USA gemerkt, hier ist ein ganz großer Markt und haben aus dem Mother's Day einen großen Kommerz gemacht. Das ist der Tag zum Blumenschenken und gestern vor 100 Jahren wurde dann auch hier in Deutschland zum ersten Mal so halboffiziell der Muttertag begangen und der wurde in Deutschland dann auch richtig stark angeschoben. Ich habe mir das aufgeschrieben, vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Den gab es damals schon. Also die haben richtig große Werbeaktionen dann gemacht, 1923, vor 100 Jahren zum ersten Mal, Blumen schenken. Ganz wichtig. Und diese Anna Jarvis hat das in den USA und weltweit gesehen, was für eine Karriere der Muttertag gemacht hat. Also nicht die, die sie sich im Sinn hatte, nämlich Frieden und Gleichberechtigung für die Frauen. Und dann hat die Anna Jarvis in den USA dafür gekämpft, den Tag sogar wieder abzuschaffen. Ja, ist damit aber nicht durchgedrungen, sondern der war dann etabliert. Und wenn man sich dann noch weiter anschaut, 1923 in Deutschland zum ersten Mal ganz groß, 10 Jahre später die Nazi-Herrschaft begann und die haben sofort den Muttertag einkassiert und dann in der NS-Ideologie aufgeladen mit Mutterkreuz und dergleichen. Und dann wurde die Mutter ganz groß gefeiert, aber nur als Produzentin von Kindern, vor allem von Soldaten. Das war die Ideologie damals. Ich glaube, das ist mit neben dem, dass Kinder, Ehemänner und so weiter immer auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn der Muttertag anrückt. Ui. Mit auch ein Ding, diese wechselvolle Geschichte des Muttertags, warum das bei vielen Müttern, Frauen, zumindest habe ich es selber auch so gesagt bekommen, dieser Tag mit gemischten Gefühlen oft gesehen wird. Ne? Und so ist es, glaube ich, auch mit dem, was wir im Glauben haben, wenn wir an Gott denken und auch an die weibliche Seite von Gott denken können. Da gibt es gemischte Gefühle. Die Vorstellung, die wir haben von Gott, genauso wie wir Gott als Vater anreden, haben wir gerade noch im Glaubensbekenntnis gemacht. Da gibt es bei Menschen auch gemischte Gefühle, wenn man dieses Wort allein benutzt. Gott, mein Vater. Also erstmal schauen wir uns ein paar Bibelstellen an, ob es überhaupt sozusagen von der Grundlage unseres Glaubens von der Bibel her Sinn macht, Gott weiblich zu denken und Gott auch mütterlich zu denken. Und Spoiler-Alarm, ja, also es gibt unheimlich viele Bibelstellen, Ich war selber nochmal überrascht, wie weiblich in der Bibel, wie mütterlich von Gott gesprochen wird. Einerseits, dass Menschen mütterlich über Gott sprechen, Gott, du bist wie eine Mutter, aber dass Gott auch selbst von sich so spricht, sich so vorstellt. Also, wo Gott sich selbst mütterlich vorstellt, da gibt es einige Bibelstellen. Wir hatten vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren diese tolle Jahreslosung aus Jesaja 66. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ganz großes Wort. Und so, also da stellt sich Gott mütterlich vor. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Auch in Jesaja, da spricht Gott zu seinem Volk und sagt, kann eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und selbst wenn sie ihr Kind vergessen würde, ich will dich nicht vergessen. Also Gott vergleicht sich mit einer Mutter, von der wir immer denken, eine Mutter kann ihr Kind nicht vergessen. Und ich glaube, sowas gibt es auch wirklich nicht. Aber da sagt Gott, selbst wenn eine menschliche Mutter ihr Kind vergessen würde, werde ich dich nicht vergessen. Es gibt von Gott das Bild einer Hebamme, Psalm 22. Ich zitiere da mal ein paar Verse raus, das fand ich auch nochmal wunderbar. Da betet jemand im Psalm 22, jemand, dem es wirklich dreckig geht, aber der dann doch an Gott denkt und dann sagt, doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du ließest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Das ist Gott als Bild einer Hebamme und das kommt auch öfter in der Bibel vor, auch wieder zum Beispiel bei Jesaja. Dann gibt es in der Bibel wirklich tolle Bilder von Gott als weiblichem Tier. Also da gibt es einige. Der Prophet Hosea zum Beispiel beschreibt Gott, beziehungsweise Gott stellt sich da vor, wie eine Bärenmutter. Wie eine Bärenmutter, die um ihre kleinen Jungen kämpft. Ich glaube, das Schlimmste, was einem Menschen wirklich passieren kann, ist in der Wildnis einer Bärenmutter zu begegnen. Das will keiner je erleben. Aber so ein krasses, kraftvolles Bild benutzt Gott von sich, wenn er von sich spricht, ich bin wie eine Bärenmutter, die um ihre Jungen kämpft. Nicht nur wie eine Bärenmutter stellt sich Gott in der Bibel vor, auch wie eine Adlermutter, wie ein weiblicher Adler, der die Küken, die kleinen Adler beschützt. Und dann haben wir auch mehrfach in der Bibel das Bild von Gott als Henne, als weibliches Huhn, die ihre Küken so ausbrütet und dann so beieinander hält. Auch ein ganz wunderbares Bild von Gott. Auch Jesus spricht weiblich von Gott. Kommt man nicht so schnell drauf, aber Jesus spricht ja in ganz vielen Bildern und Gleichnissen von Gott. Wie muss man sich Gott vorstellen und das Reich von Gott? Und da benutzt er Bilder. Ja, Gott ist zum Beispiel wie eine Hausfrau, die ihre Münze verloren hat und die dann sucht. Jesus beschreibt hier Gott im Bild einer Hausfrau, die einfach sucht. Oder im Bild einer Bäckerin oder auch Hausfrau, die ein Brot backt. Und das Geheimnis beim Brot ist ja Sauerteig, Hefe, dann geht's auf. Und Jesus sagt, wenn ihr an Gott denkt und an Gottes Reich, dann müsst ihr euch das vorstellen, einer Bäckerin, einer Hausfrau, backt ein Brot, schafft die Welt sozusagen und schmuggelt mit dem Sauerteig das Reich Gottes mit rein. Also man sieht es gar nicht, aber es ist drin und die Sache geht auf. Dann gibt es immer wieder Bilder in der Bibel von Gott und da musste ich ganz am Anfang bei dem tollen Lied dran denken, wie Gott beschrieben wird als eine Mutter, die ihr Neugeborenes im Arm hält, stillt und einfach nur ein zufriedenes Kind dabei hat. Und da lese ich uns nochmal den 131. Psalm vor. Das ist ein ganz kurzer Psalm, aber der hat es in sich, weil da das genauso beschrieben wird. Da betet jemand: Gott, ich bin nicht hochmütig und schaue nicht auf andere herab. Ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die doch viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Also, hier nochmal ganz stark das Bild von Gott als tröstender, stillender Mutter. Schon bei Jesus war das eine Riesenüberraschung für die Menschen, wenn die gehört haben von ihm, als sie ihn gefragt haben, wie müssen wir uns Gott vorstellen oder wie sollen wir zu Gott sprechen? Und Jesus dann zum Beispiel gesagt hat, ja, wenn ihr zu Gott sprechen wollt, wenn ihr betet, dann könnt ihr zum Beispiel so beten: Unser Vater im Himmel, das Gebet kennen wir, dass man Gott als Vater anspricht. Jetzt war das noch nicht ganz, ganz neu, das kannte man auch schon bei den Griechen und Römern und so, ja, Gott ist wie der hohe Vater, so der Patriarch. Aber dann hat Jesus ja auch seinen Leuten gesagt, ihr könnt Gott als Papa ansprechen, als Abba. Und das war ungeheuerlich. Also so intim von Gott zu denken und Gott so intim anzusprechen, so wie man seinen eigenen Vater anspricht. Also wenn man zum Beispiel über seinen eigenen Vater spricht, also ich würde auch immer sagen, ja, mein Vater ist Bauer, also oder war, ist Landwirt. Aber ich würde, wenn ich gerade vor unbekannteren Leuten sitze, würde ich nicht sagen, ja, Papa ist Landwirt. Sondern wenn man Papa sagt, dann spricht man wirklich nur mit seinem eigenen Papa, ne? Mit seinem eigenen Vater. Also Jesus lenkt uns auch schon dahin. Sprecht und denkt Gott persönlicher und intimer, als ihr euch das vorstellen könnt. Das war für die Menschen damals richtig neu. Und vielleicht ist es für uns auch immer wieder neu, weil wir können nicht groß genug von Gott denken und singen und gleichzeitig können wir auch nicht nah genug, glaube ich, von Gott denken und ihn ansprechen. Die weibliche Seite von Gott, mütterliche Seite, die haben wir auch auf anderen Ebenen noch in unserem Glauben drin, ohne dass wir uns das oft bewusst sind. Also eine Seite ist, wir bekennen Gott den Vater und den Sohn, da haben wir zwei männliche Sachen. Und dann den Heiligen Geist. Und dann sind wir im Deutschen wieder beim der Heilige Geist, also dreifach männlich. Und allein diese dritte Kiste, der Heilige Geist, wenn wir in die Bibel gucken und so, dann müssten wir eigentlich sagen, nee, das ist nicht der Heilige Geist. Im Hebräischen, da ist das ganz klar weiblich. Das ist ein Wort, was weiblich ist. Da geht es um Wind, um Atem. Das ist ein weibliches Wort. Und das vielleicht größte und schönste Beispiel, wie wir von Gott mütterlich denken können, ist das, womit sich Gott selber seinen Menschen immer wieder vorstellt. Ganz oft in der Bibel vielleicht das meistbenutzte Wort, was Gott benutzt, wenn Gott sich den Menschen vorstellt, ist: Ich bin der Erbarmer, ich bin der Barmherzige oder ich bin die Barmherzigkeit. Ganz oft taucht das auf. Und das Wort Barmherzigkeit, das ist im Hebräischen A weiblich, und es ist das gleiche Wort wie das Wort für die Gebärmutter. Der Mutterschoß. Also das, was Barmherzigkeit ist, was es zum Ausdruck bringen soll, ist etwas, was im alten Israel schon Jesus sich immer vorgestellt haben, wie es geht um etwas, das kann man nur mit dem Wort, ja, es geht um ein Geborenwerden. Und es geht um das, was passiert beim Geborenwerden. So intim wird in der Bibel von Gott gesprochen. Und so intim spricht Gott von sich selbst. Ich bin die Barmherzigkeit, und das ist wie das Bild einer Mutter, die ihr Kind bekommt. Jeder von uns hat ja einen Bauchnabel. Kann man nochmal fühlen, ist er noch da? Jeder von uns hat einen Bauchnabel. Und das ist ja für uns die Erinnerung, ständig da parat. Ich bin ja auch das Kind einer Mutter, und ich bin die ersten Monate meines Lebens, die ersten 9 Monate, eins gewesen mit meiner Mama im Bauch. Und dann kann man ja daran denken, meine Mutter hatte auch einen Bauchnabel. Die war auch das Kind einer Mutter. Und auch meine Oma und meine Uroma, die hatten alle einen Bauchnabel. Und dieser Bauchnabel, den wir haben, das ist für uns die Verbindung ganz an den Anfang. Ganz an den Anfang, die Verbindung zur Schöpfung der Welt, zur Schöpfung des Lebens und die Verbindung an Gott, der eine Welt schafft, neu zur Welt bringt, wie eine Mutter ihr Kind zur Welt bringt. Ich bin sehr, sehr traditionell christlich aufgewachsen, so auf dem Land, an der Grenze. Noch in den 80ern, 90ern, das waren meine prägenden Jahre. Da waren die Rollenbilder noch ziemlich, sind wir traditionell. Da hat sich mittlerweile auch sehr viel getan. Aber für mich war das dann schon Gewöhnungssache, im Laufe des Lebens zu merken und das zu lernen. Man kann auch mütterlich von Gott denken und mütterlich an Gott glauben. Und dann kommt ja hinzu, dass es, egal ob man jetzt von Gott als Vater oder als Mutter spricht, dass das ja nicht für jeden gleichermaßen einfach oder einleuchtend ist. Also ich habe in meinem Leben großes Glück gehabt. Ich habe wundervolle Eltern, und die haben ihr Bestes gegeben, um uns Kinder großzuziehen. Wir haben es denen nicht einfach gemacht. Und natürlich haben die es uns auch manchmal nicht einfach gemacht. Aber ich habe großes Glück gehabt, das waren Eltern, die für uns da waren, die für mich da waren. Und das ist ja längst nicht bei jedem Menschen so. Also ich habe Anfang diesen Jahres ganz, ganz viele Interviews geführt mit ganz alten Menschen, die den Krieg noch erlebt haben. Also die Generation, die geht ja jetzt langsam, die noch über den Krieg erzählen kann, die das als Kind erlebt hat oder als Jugendliche. Und da war für mich immer wieder total bewegend, diese Geschichten zu hören. Ja, als ich noch ein Baby war, da ist der Papa in den Krieg gekommen, mein Vater, und er ist ja gar nicht zurückgekommen. Also Vater habe ich nie kennengelernt. Oder ja, der ist aus dem Krieg, aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Da war ich schon ein Teenager. Den hatte ich vorher noch nie gesehen, so ungefähr. Und er kam als gebrochener Mann auch noch. Also ich hatte nie einen richtigen Vater, waren solche Sätze. Auch Sätze wie, ja, Papa war Teil einer Mordmaschine. Ne? Das ist eine unglaubliche Belastung für ein Menschenleben, damit fertig zu werden. Auch immer wieder wunderbare Geschichten, wenn wir nochmal mütterlich denken. Die Geschichten von den Müttern, die um ihre Kinder gekämpft haben. Also Flucht, Vertreibung, Bombenhagel. Und dann die Mütter, die für ihre Kinder bis zum Letzten kämpfen und die versuchen zu retten. Ganz dramatische Geschichten. Dann habe ich in der letzten Woche einen Menschen beerdigt, der hat eine Weile auf der Straße gelebt. Und bei dem ist also im Leben mal richtig was schiefgegangen. Der hat im Alter von 4 Jahren seine Mutter verloren. an den Krebs. So ein Steppke und dann stirbt die Mutter mit 4. Und als er dann groß wurde und geheiratet hat und dann ganz schnell 4 Kinder bekommen hat, dann hat ihn seine Frau verlassen mit den Kindern. Also es gibt Erfahrungen von Menschen, einmal mit den eigenen Eltern, Mütter, Väter, die sind tragisch und die sind manchmal ganz schwer oder leidvoll. Und das macht es natürlich für uns Menschen dann schwer, Gott als Vater oder Mutter zu begreifen. Gerade wenn es selber schwierig gewesen ist bei den Erfahrungen mit den eigenen Eltern. Ich bin nämlich noch wirklich keinem Menschen begegnet, einschließlich bei mir selber, der gesagt hat oder der sagt, ja, mit meinen Eltern oder mit meinem Papa oder mit meiner Mama, das war immer 100% 1A. Das war nur Friede, Freude, Eierkuchen. Diesen Menschen muss man mir erstmal zeigen. Also, aber warum hilft, kann es uns dann helfen, gerade von Gott als Mutter oder als Vater zu sprechen, das Gott so zu begreifen? Gerade da, wo wir eben solche Erfahrungen gemacht haben, wo wir das bei anderen Menschen sehen, ah, so ist doch keine Mutter oder so ein Vater, das geht doch gar nicht. Wo Menschen ihrer Rolle als Mutter oder Vater nicht gerecht werden, einmal, weil sie es nicht anders können oder weil eben auch das Leben da reinspielt mit Krankheiten, mit allem Furchtbaren, was im Leben passieren kann. Gerade dann, wenn wir merken, so soll doch keine Mutter sein oder so soll es doch nicht einer Mutter ergehen mit ihrem Kind, dann haben wir eine Spur von Gott. Dann können wir an unseren eigenen Bauchnabeln ticken, weil wir eine Spur von Gott darin entdecken. Woher haben wir diese Vorstellung, wie denn eine Mutter, wie denn ein Vater richtig sein soll? Also jemand, der wirklich Nähe, Liebe, Zuwendung leben kann. Woher wissen wir, dass da quasi in dem, was wir im echten Leben dann erfahren und sehen, dass da ein Unterschied ist? Und das ist quasi unser Bauchnabel, denke ich, zu Gott hin, zur Schöpfung. Wir haben eine Ahnung davon, was wirkliche Liebe, was wirkliche Zuwendung ist, wirklich füreinander Dasein. Das ist eine Spur vom Paradies, die steckt in uns. Das ist eine Ahnung von Gott, wie er, wie sie ist. Barmherzig, geduldig, gnädig, gerecht. Gott als Mama oder Papa zu denken, so Gott anzusprechen, hat natürlich auch die Gefahr, die wir immer wieder in der Bibel haben, nämlich das Bild zu verwechseln mit dem, wer Gott wirklich ist. Also wir haben ja auch das in den 10 Geboten, diese Ansage, du sollst dir von Gott kein Bildnis machen. Also das heißt nicht, du sollst dir kein Bild von Gott machen im Sinne von, du sollst dir nichts vorstellen, sondern du sollst nicht das, was du dir an Vorstellungen hast, sozusagen hinsetzen und denken, das ist jetzt Gott. Sondern immer wissen, es ist auch nur ein Hilfsmittel, ein Symbol. So wie Jesus ständig Geschichten erzählt und versucht, etwas zu beschreiben, was mit Worten gar nicht zu beschreiben ist. Die Wirklichkeit von Gott. Deswegen, Jesus hat ja mal ein sehr, sehr interessantes, ich finde sehr, sehr lustiges Gespräch geführt mit dem Nikodemus, der wollte mit Jesus über Gott sprechen und die haben nachts ein Gespräch geführt und dann sagt Jesus nämlich, ja, auch du Nikodemus, du musst neu geboren werden. Alle Menschen müssen neu geboren werden. Beim Neugeborenwerden kann man wieder an Gott denken, dieses Bild der Barmherzigkeit, neu geboren werden. Und der Nikodemus sagt, ja, ich bin doch schon ein älterer Mann, wie soll ich das denn? Ne? Ich kann nur, und dann sagt Nikodemus wörtlich, ich kann doch nicht in den Schoß meiner Mutter zurück. Also der ist dann ganz bei diesem Bild geblieben und so ist es dann. Wobei Jesus dann weitergeht in diesem Bild. Ja, aber das natürlich nicht in den Schoß der Mutter zurück. Aber du musst neu geboren werden. Barmherzigkeit, das bringt es dann zum Ausdruck, worum es geht. Ich möchte enden mit einem Bild, was nochmal uns in der Bibel begegnen kann, nämlich ganz am Ende der Bibel. Und da war ich selber nochmal überrascht. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, da geht es ja hoch her. Da werden so die letzten Dinge beschrieben. Da wird beschrieben, wie diese Welt, in der wir leben, die Welt der Menschen, wie die zu Ende geht. Die Welt, die wir erleben, mit ihrem Furchtbaren, aber auch mit ihrem Faszinierenden, mit ihrem Schönen, aber auch mit dem Schrecklichen, die Welt geht zu Ende. Und was dann passiert, ist, dass eine neue Welt geboren wird. Und auch das wird ganz am Ende beschrieben. Es kommt etwas Neues und es ist wie eine Geburt. Und da sind dann die letzten Verse, die wir da haben, dass ein neuer Himmel entsteht und eine neue Erde. Und dann heißt es, und Gott selbst wird unter den Menschen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ganz am Ende der Bibel haben wir nochmal dieses mütterliche Bild, wie Gott selbst seine Schöpfung auf dem Schoß hat und alle Tränen abwischen wird. Ich möchte zum Schluss beten. Großer Gott, du bist die Barmherzigkeit. Du machst alles neu. Du kannst uns neu machen, du kannst diese Welt erneuern und zu ihrem Ziel führen. Ich danke dir für diese Aussicht, die wir haben, dass wir in dir geborgen sind, so wie ein kleines Kind im Schoß der Mutter. Halt in uns die Sehnsucht wach, die Sehnsucht nach dir, die Sehnsucht nach dem, was heil ist, was Heiligkeit bedeutet, dass du die Nähe bist, die Liebe und die Zuwendung. Hilf uns, das zu begreifen, darin zu wachsen und das zu leben. Barmherzigkeit auch weiterzugeben, Barmherzigkeit zu wagen. Amen.